Oh, whoa, 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 yeah, we are in the place to be. Yeah, 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 yeah.
Herzlich willkommen zu What's Next Rethinking Architecture. Ich bin Therese, euer Host, und unser heutiger Gast ist Sascha Bauer vom Studio Crosscale aus Stuttgart. Ich freue mich sehr auf dieses Interview und auf seine Antworten. Ich bin gespannt und los geht's. Sascha, guten Morgen. Vielen Dank, dass du Zeit für mich gefunden hast.
Guten Morgen.
Wie geht's dir?
Gut, sehr gut. Die Sonne scheint wieder abwechslungsreich mal in diesem Sommer.
Ja, die letzte Woche hat es komplett geregnet. Ab heute wieder Sonne. Ja. Bei euch auch?
Ja, Stuttgart ist gerade wunderschön. vor allem noch, glaube ich, noch nie so grün wie dieses Jahr.
Wirklich?
Ja, wenn so viel regnet. Irgendwo muss er herkommen.
Dann würde ich sagen, starten wir mit einer kleinen Vorstellung von deinem Büro. Wer seid ihr denn?
Also wir sind Studio Crosscale. Es ist eine Planungsmanufaktur, haben wir uns so ausgedacht, die auf unterschiedlichen Maßstäben arbeiten möchte. Ja, also es geht um Stadt, es geht um Gesellschaft, es geht um Architektur, aber auch um Möbelbau und kleine Eingriffe. Und daher sind wir ein Team aus Planerinnen, Praktikerinnen und Macherinnen. Also wir testen Dinge direkt auch aus, machen Modelle, machen das auch im Maßstab 1:1 ab und zu mal und versuchen das dann auch einfach zu testen, wie das funktioniert. Also auch auf der Baustelle gucken wir mit den Handwerkern gemeinsam, ist es jetzt genau das, was wir haben wollen, und probieren das einfach mal aus. Mhm. Also es ist relativ komplex, was wir tun. Wir sind jetzt nicht die Spezialisten für ein spezielles Element, sage ich jetzt mal. Aber das ist, glaube ich, der Reiz, sodass der Job des Architekten und der Architektin eigentlich auch immer frisch bleibt. Also es ist jeden Tag eine neue Erfahrung. Und sozusagen verstehen wir daher Architektur so ein bisschen als Abenteuer, das wir gemeinsam weiterentwickeln können und dürfen, mit dem Hintergrund einer sozusagen der kulturellen Ressource des lokalen Handwerks.
Sehr schön gesagt. Bei einer Manufaktur stelle ich mir immer vor, dass da ganz viele unterschiedliche Berufe zusammenarbeiten. Arbeitet ihr auch interdisziplinär mit Künstlern oder anderen Berufen zusammen? Oder seid ihr alles Architekten?
Also wir sind im Büro direkt, sind wir momentan alles Architekten, teilweise auch Studierende noch. Aber wir arbeiten gerne mit Künstlerinnen, Designerinnen, Grafikerinnen zusammen. Mhm. Da ergeben sich sehr gute Synergien. Und wir haben jetzt einen Wettbewerb gemacht in Stuttgart in der Kirche. Da haben wir drei Künstlerinnen gehabt von der Hochschule Darstellenden Künste. Mhm. Also sozusagen auch diese das Werden eines Raumes aus einem anderen Verständnis. Also in dem Fall war es das Figurentheater, die einfach ein anderes Raumverständnis haben. Und daraus haben wir dann gemeinsam einen Wettbewerb entwickelt für eine relativ große Kirche in Stuttgart.
Sowas finde ich immer spannend, wenn noch andere Einflüsse dazu kommen und man in einem großen Team irgendwas ganz Tolles entwickelt. Normalerweise starten wir das Interview immer mit einem kleinen Warm-up über den Gast. Und die erste Frage wäre: Mit wem, tot oder lebendig, würdest du wahnsinnig gerne ein Projekt machen? Von allen auf der Welt. Mit wem?
Wenn ich jetzt so die aktuellen Projekte mir anschaue, was wir gerade so machen, dann würde ich sagen, ich würde gerne mit Klaus Kinski und vielleicht sogar parallel mit Werner Herzog ein Projekt machen.
Wirklich?
Weil ich das, glaube ich, super spannend fände. Wenn man jetzt mal den Film Fitzgeraldo nimmt, wie der da dieses Schiff über den Berg zieht, an Klaus Kinski eigentlich nur wettert und schimpft.
Ja.
Aber ich fand irgendwie, das für einen Designprozess kann das super spannend sein, weil es halt einfach die wahre Kritik ist, ohne Hintergrundgedanke. Also es geht dann nicht um irgendwelche, der verdient dann mehr Geld und der hat nicht so viel Zeit und das könnte dem nicht passen und eigentlich habe ich das politische Amt, sondern es ist einfach die wahre Kritik. Und egal, wie ich mich anstrenge, um das Beste zu machen, jeder Gedankengang wird wieder kritisiert. Also das heißt, es geht nicht darum, dass jemand anders irgendwas kritisiert, permanent, sondern dass ich dadurch angespornt werde, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe im Design- und Entwurfsprozess, nochmal selber kritisch zu hinterfragen.
Okay, also meinst du, so ein Klaus Kinski wäre in jedem Team irgendwie wichtig?
In dem Fall, was die Frage angeht, glaube ich, fände ich das super spannend, ja. Ich finde, der Architekt ist letztendlich dann doch irgendwie ein Vermittler zwischen unterschiedlichen Positionen. Und sobald Architektur ins Bauen geht, also in die Ausführung, dann ist der Architekt der Vermittler zwischen, ich sage jetzt mal, Qualität, Kosten und Zeitfaktoren. Mhm. Und es sind sehr, sehr breite Einflussfaktoren, die können nie hundertprozentig zusammenpassen. Mhm. Aber in so einem Designprozess, Entwurfsprozess, glaube ich, ist so ein Klaus Kinski ganz gut.
Stelle ich mir auch wahnsinnig spannend vor. Würde ich auch mitmachen.
Super.
Wenn du eine Fähigkeit über Nacht entwickeln könntest, was wäre es? Egal welche.
Ich glaube, ich würde keine Fähigkeit einfach so annehmen wollen über Nacht.
Wirklich nicht? Du willst nicht fliegen können oder zaubern?
Nö, ich glaube nicht. Also ich finde die Fähigkeiten, die wir lernen dürfen als Menschen und Individuen, das ist immer ein Weg, und auf dem Weg gibt es andere Erkenntnisse und andere Menschen, die man begegnet, und auf das will ich irgendwie nicht verzichten. Also das finde ich das Spannende an Fähigkeiten, dass wir nicht nur, ich sage jetzt mal, lernt, wie man Pfannkuchen in der Pfanne wendet, sondern man lernt auch, wie man ein Herd anmacht, man lernt auch, welches Werkzeug passt, welche Pfanne passt, warum die Pfanne so aussehen muss und so weiter. Also es ist komplexer.
Okay. Ja,
und manchmal ist es auch schön, einfach, wenn andere Leute Fähigkeiten haben, dass ich dann fragen kann, wie es geht, und auch einfach mich dafür begeistern kann für andere Fähigkeiten. Ich sage jetzt mal, bei einem Klavierkonzert. Also ich muss nicht Klavier spielen können, damit ich mich dort entspannen kann und da zuhören kann.
Die Antwort hatte ich bisher noch nicht, aber finde ich auch gut. liebstes Hobby neben der Architektur. Gehst du gerne in die Natur?
Sehr gerne, ja. Aber das würde ich gar nicht so als Hobby bezeichnen, glaube ich. Sondern das ist einfach, was man so gerne tut. So abwechslungsreich, mal einen Berg hochwandern. Es geht ja in Stuttgart ganz gut. Mal einfach so durch die Stadt deriven, andere Sequenzen erleben, das ist so ganz nett. So.
Ja.
Aber ich würde es jetzt nicht so direkt als Hobby bezeichnen. Ich würde es eher ein Hobby sehen, wenn ich handwerklich irgendwas reparieren kann. Also ich habe selber eine Schreinerausbildung mal gemacht.
Ja.
Und das ist mir immer noch irgendwie jetzt angeboren. Und ich repariere gerne Sachen. Also ich habe auch alte Geräte, die man auseinanderschraubt und guckt, kann ich das reparieren und so weiter. Das finde ich super spannend, weil man sich dann auch tendenziell eher mit älteren Sachen beschäftigt. Jetzt nicht nur Sachen aus dem Antiquariat, sondern ich sage jetzt mal zwei, drei Generationen ältere Smartphones, die man auseinanderschrauben kann, noch den Akku selber wechseln, solche Dinge. Das macht mir Spaß. So, auch immer so ein bisschen mit dem Risiko, okay, wenn ich es jetzt verbock, dann geht mein Smartphone nicht mehr und dann sind meine Daten alle weg. Also das ist auch immer so ein bisschen so eine Risikoabwägung. Und das ist, glaube ich, was Spaß macht. Also es sind nicht das Abgeben von Verantwortung und irgendjemand anders kümmert sich drum, sondern ich finde es ja spannend, wenn man selber Dinge reparieren kann. Die gehen auch manchmal schief, logisch, aber so ist es. Dann sehen Dinge anders aus, vielleicht spannender, vielleicht individueller, aber es ist so ein bisschen es ist wirklich so eine Art Möglichkeit, von dieser Wegwerfkultur irgendwann mal wieder wegzukommen.
Ich repariere sehr selten Dinge, aber wenn ich es tue, dann bin ich sehr stolz auf mich, wenn es dann irgendwie wieder zusammenklebt und wieder funktioniert.
Absolut, also das ist der Faktor, dass wenn ich Dinge 10-mal repariert habe, dann haben die einfach einen anderen emotionalen Wert.
Ja, das stimmt, die werden dann nicht mehr weggeworfen so schnell.
Als wenn ich online bei welcher Plattform auch immer ständig was Neues bestelle.
Das stimmt. Zurück zu Studio Crossscale. Was macht euren Designprozess aus? Habt ihr einen roten Faden, der sich durch alle Projekte durchzieht? Oder woran erkennt man euch? Oder wann sagst du, das Projekt ist gelungen? Was muss es erfüllen?
Das ist sehr individuell. Also es ist, jede Aufgabe ist anders, jeder Bauherr, jede Bauherrin ist anders. Und das ist so ein bisschen der Entwurfsprozess, der ist sehr angelehnt an so eine Alltagstauglichkeit. Mhm. Also auch an Alterungsprozesse von Dingen, die Reparaturfähigkeit, wo wir jetzt gerade hatten. Und das ist so ein bisschen, was wir, ich habe am Städtebauinstitut an der Uni Stuttgart noch unterrichtet als Assistent. Das haben wir dort als polyvalente Alltagsorte bezeichnet. Mhm. Also sozusagen, was ist die Architektur, was leistet der Architekt und der Stadtplaner und wie wird es angenommen? Also wie wandlungsfähig ist dann die Architektur? Gibt es Elemente, die vielfältig genutzt werden können, oder ist es eben nur das eine Element, ich sage jetzt mal eine Türklinke, und mit der kann ich genau die eine Funktion erfüllen? Oder sind es andere Sachen? Ist es ein Türknauf, wo ich meine Jacke noch hinhängen kann? Also ja. Das geht vom kleinsten Teil in der Architektur bis natürlich zu Räumen, Terrassen, Balkonen, die zur Erweiterung von Küchen umgebaut werden können. Und das ist sehr spannend, wenn man durch die Stadt läuft, das zu beobachten und was Architektur mit den Menschen macht und was die Menschen mit der Architektur machen. Und das ist immer so ein Prozess, den wir eigentlich beobachten an den Orten, an die wir hingehen, an die Gebäude, die wir umbauen, an Gewerberäume, die wir jetzt auch schon gemacht haben. Es geht ein bisschen darum, wie wird das nachher genutzt, welche Flexibilität braucht das Ganze. Und dann testen wir das auch gemeinsam mit den Leuten. Also teilweise stellen wir irgendwelche Möbel hin und sagt, jetzt probier mal den Stuhl mit dem Tisch. Stellt euch mal in die Ecke, probiert es mal aus. Also so ein bisschen, was wir auch im Verein Stadtlücken am Österreichischen Platz gemacht haben, so experimentell Dinge austesten, ist das die richtige Lösung für diesen Ort oder für diesen Raum? Und ich glaube, das ist so eine Herangehensweise, die so diese ästhetisch-funktionale Architektur in so eine Akzeptanz für den Nutzer überführt. Und wenn das nicht passiert, was sehr oft nicht passiert in Architektur aktuell, von dieser sehr fragwürdigen Wertschätzungsketten und solche Sachen. Ja. Also das sind viele Machtverhältnisse im Hintergrund, die nicht immer für Raum und Architektur dienlich sind. Und wenn das aber nicht so angegangen wird, dann verschwinden diese Architekturen auch relativ schnell. Ja, also jetzt in Stuttgart aktuell werden sehr viele sehr bekannte Gebäude und Elemente abgerissen. Ja, also so eine Egon-Eiermann-Fassade im Kaufhof wird gerade abgerissen. Der Calvo-Kopf mit Architekturpreis aus den 70er Jahren ist gerade abgerissen und so weiter. Also die Stadt und unser Umfeld wandelt sich so schnell, wenn wir es nicht schaffen, die Architektur und die Stadträume so zu gestalten, dass die angenommen werden von den späteren Nutzern und auch eine Wandlungsfähigkeit haben für Nutzer, die vielleicht in Zukunft kommen.
Arbeitet ihr auch mit Virtual Reality Glasses, mit den Oculus Rift?
Das machen wir
und
nicht.
Lasst euren Bauherrn da durchlaufen?
Das machen wir noch nicht. Ich glaube, das wird in naher Zukunft auch nicht kommen.
Glaubst du nicht?
Also nicht in unserem Büro.
Ach so.
weil es ist für mich so was Abschreckendes. Also es ist dann das Visuelle. Was dort so prägend ist. Ich kann natürlich irgendwelche Geräusche und Vogelgezwitscher noch im Hintergrund mit einschalten, ist klar. Ja. Aber ich habe das Haptische nicht. Ich kann nicht das Material spüren. Ich kann nicht die unterschiedlichen Temperaturen der Materialien spüren. Und das ist für mich ein großer Anteil in der Architektur. Ja, also ob ich irgendwo durchlaufe und der Boden knarzt, ob eine Türklinke fest verbaut ist oder ob die so ein bisschen lapprig an der Tür hängt. Es war für mich ein einschneidendes Erlebnis, wo ich von Melbourne damals zurückgekommen bin. Ich habe mich gewöhnt an diese angloamerikanischen Türen, ohne Schallschutzfunktion, mit Drehknauf, der lapprig ist, und so einem Schlüssel, mit dem man in Deutschland maximal vielleicht so eine Tagebuch abschließt. wir sind dann gelandet in Zürich. Und dann habe ich plötzlich Edelstahltür mit ganzem Glas und Edelstahlhandgriffe in der Hand, und da wackelt gar nichts und das funktioniert einwandfrei. Und dann war für mich so okay, das ist auch ein kultureller Aspekt, warum wir das tun. Und ich schätze dieses Virtual Reality ist jetzt nicht in Mitteleuropa entwickelt worden.
Jetzt sind wir schon direkt beim Thema. In welche Richtung steuert Architektur oder in welche Richtung muss Architektur gesteuert werden?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir natürlich immer darauf abzielen, unsere Welt zu verändern. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir als Architektinnen und Architekten führen. Und wir versuchen das mit Materialien zu machen, synthetisch hergestellte Biomaterialien. Das sind manche Tendenzen, die ganz interessant sind, aber sie werden in ein Korsett gequetscht. Also sozusagen, ich sage jetzt mal, irgendwelche Biomasse, die dann in Backsteine wieder gepresst ist, weil wir gerade das als Bauform finden, Gebäude aufzubauen. Das ist die richtige Form, deshalb setzen wir das neue Material in ein Korsett, um das dann so zu verwenden als das ursprüngliche Material. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich würde eher sagen, solche Konzepte wie die Baubotanik von Ferdinand Ludwig an der TU München, das sind so Ansätze, die weit entfernt der deutschen Industrienorm in eine Umsetzung kommen in naher Zukunft. Aber sie sind die Konzepte, wie wir vielleicht über Architektur anders nachdenken können.
Okay. Und glaubst du, so wie wir heutzutage bauen, ist das noch aktuell? Also wir setzen unser Haus aus so vielen kleinen Einzelteilen zusammen, die ja alle produziert werden müssen. Es ist ja unfassbar viel Müll, den wir da hinterlassen und der irgendwo entsorgt wird. Du hast es ja schon gesagt, Wegwerfkultur. Wir bauen und reißen wieder ab und entsorgen dann unseren Müll irgendwo oder auch mit den Handys, mit den Batterien oder auch mit den Autos, die Batterien. Und die landen dann auf irgendeiner Mülldeponie in Ghana und werden dann irgendwo abgefackelt. Ja. Was können wir denn dagegen machen? Also wir haben jetzt AI. Die meiste Zeit, wenn man darüber nachdenkt, wird immer nur gesagt, wir haben Angst vor AI. Es wird uns alle ersetzen, irgendwelche Horrorszenarien. Aber dieser ökologische Beitrag, den AI eigentlich für uns tun könnte, dass man da tiefer eindringt, da passiert ja gar nichts. Sollte man da nicht ein bisschen mehr Passion reinbringen?
Ja, absolut. Also wir hatten auch einen Vortrag mal von Werner Sobeck bei uns, Städtebauinstitut, und da haben wir über Architektur gesprochen. Also es ging auch um die Reparaturfähigkeit. Und bei ihm war das so, dass er gesagt hat, ja, warum bauen wir denn Architektur und lassen denn zum Beispiel den Elektriker dann Leitungen verlegen, die er jeweils an jeder Steckdose 1 Meter länger aus der Wand hängen lässt, falls er dann später zurückkommt, dass er dann noch die restliche Länge hat. Also jedes Kabel ist eigentlich 1 Meter zu lang und das ist eine Müllproduktion. Sein Ansatz war, Gebäude zu bauen, die eigentlich fabrikneu sind und genau die richtige Länge von diesem Kabel dann haben.
Ja.
Also sozusagen die Müllreduktion. Er hat das mir gegenüber dann auch bei meiner Rückfrage so verkauft, als wenn das genau das ist, was die Handwerker haben möchten. Ja, also sie machen sich nicht mehr die Finger schmutzig, sie schneiden sich nicht mehr den Finger als bei dem Kabel, sie müssen keinen Bauhelm mehr tragen, keine Gummistiefel mehr, weil alles schon vorgefertigt ist, man das zusammensetzen kann, natürlich mit der Intention, einzelne Bauteile, Materialien, Sortenreihen wieder zu trennen, was ja dann möglich ist, weil ich dann nicht überall eine Silikonfuge und irgendwelche Klebstoffe dran habe. Aber es macht halt was mit den Menschen. Ja? Also sehr, sehr viele Menschen werden ihren Job verlieren.
Ja.
Und von daher ist dieses Additive in der Architektur auch sozusagen was, wo sehr individuell dann nachher ausgeführt werden kann. Ja, also man muss natürlich jetzt bei den Tendenzen aktuell aufpassen, dass diese ganzen DIN-Vorschriften nicht überhand nehmen. Das ist gut gemeinte Lobbyarbeit für eine spezielle Menschenschicht, sage ich mal. Aber es ist natürlich schwierig, wenn ich sehe, so ein Schnitt durch einen Fußboden zum Beispiel, ich sage mal, das sind 20 Zentimeter Beton in dem ihrem Beispiel und dann kommen nochmal 20 Schichten Klebstoff, Primer, Fliesenkleber, Fliesen, Fugenmasse, sonst was obendrauf. Und für jede einzelne Schicht gibt es eine Zulassung und eine Verarbeitungsrichtlinie, ein technisches Datenblatt. Und ich habe dann ein Paket, das nachher genauso dick ist wie die Betonplatte.
Ja.
Ja, und das wird nach jedem Umbau wird das abgerissen und neu gemacht. Mhm. Nach jeder Renovierung. Wir diskutieren aber jetzt gerade in der Architektur über die 20 Zentimeter Beton und ob man das nicht aus Holz machen kann und ob man nicht andere Materialien findet. Aber um diese 20 Zentimeter Aufbau, da diskutiert man nicht. Und die Schwierigkeit ist, dass wir genau an dem Punkt nämlich das Problem haben, die jungen Architektinnen und Architekten müssen das eigentlich jahrelang lernen, bis sie das drauf haben. Und dann können sie sich gar nicht mehr vorstellen, dass man es auch anders machen kann.
Ja.
Und bei diesen ganzen Zulassungen, technischen Datenblättern, DIN-Vorschriften und so weiter, wenn da nachher trotz Abdichtbahn und zig Silikonfugen etc. dann doch beim Nachbar unten Wasser aus der Decke tropft, dann kommt der Gutachter und sagt, ja, die eine Schicht ist nicht nach Datenblatt zu der Temperatur mit der Luftfeuchtigkeit angerührt, deshalb ist es nicht dicht. Und dann ist aber nicht nur die 1 Millimeter Schicht Klebstoff hat nicht mehr die Zulassung und ist ungültig, sondern das ganze 20 Zentimeter Paket ist dann ungültig, weil die aufeinander aufbauen.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Und da kann, glaube ich, Artificial Intelligence nicht so viel daran rühren, weil das ist danach die Ausführung und das ist die Schwierigkeit.
Ja, also ich finde ja, hier muss eine Umdenke stattfinden und dass man die Natur tatsächlich zu seinem einzigen Kunden hier machen sollte und dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr bauen, Architektur bauen, sondern dass Architektur wachsen kann. Tatsächlich aus, wie du erwähnt hast, synthetisch herstellbare Biomaterialien, dass wir tatsächlich die Natur uns zum Vorbild nehmen und unser Haus wie so ein Baum wachsen lassen aus einem Materialienblock zum Beispiel. Aber
ja, nee,
davon
absolut.
Sind wir, also, glaube ich, ziemlich weit entfernt.
Ja, also das ist, glaube ich, der richtige Weg. Also es ist dieses Wachsen lassen der Architektur.
Ja. Ja,
also jetzt nicht bildlich wie bei der Baubotanik, sondern so, wie wir es eigentlich immer gemacht haben, additiv, Dinge aufbauen. Vielleicht auch manchmal Dinge überdimensionieren. Ja, diese ganzen Gründerzeithäuser, die haben meistens 40 Zentimeter dicke Backsteinwände.
Ja.
Aber die sind halt seit der Erbauung schon ja, 6-mal vielleicht renoviert. Ich habe die Möglichkeit, nochmal ein Abwasserrohr irgendwo reinzuschlitzen, nochmal Kabel irgendwo reinzuschlitzen. Ich kann mit dem Gebäude umgehen. Wenn ich das genau für die Funktion mit Artificial Intelligence baue, ein Gebäude, dann habe ich vielleicht später gar nicht die Möglichkeit, sondern ich habe nur die Möglichkeit, was der Planer und die Planerin schon vorgedacht haben, was eine spätere Nutzung sein könnte. Und von daher sind für mich so Bestandsbauten mit dicken Wänden viel ökologischer als irgendwelche Neubauten, die gerade entstehen, die genau sozusagen den U-Wert definieren, genau die Regeln zum jetzigen Zeitpunkt einhalten und so weiter.
Ja. Wie stellst du dir die zukünftige Beziehung zwischen AI und dem Menschen vor?
Ja, hinsichtlich von dem Begriff an sich finde ich das für so Alltagssituationen ganz hilfreich.
Mhm.
Ja, also zur Organisation von irgendwelchen Terminplänen etc. funktioniert das, glaube ich, super. Ja, das spuckt mir hinten dann vielleicht sogar noch so einen Bauzeitenplan aus, wenn ich Glück habe, der natürlich den menschlichen Faktor irgendwo mit einkalkuliert, aber dann doch nicht funktioniert.
Ja.
In den Fällen, die ich jetzt hatte. Aber eigentlich ist es ziemlich schrecklich für so eine menschliche Beziehung. Ja, also von daher sehe ich dieses Artificial Intelligence und die Beziehung zu Mensch und Architektur eigentlich immer noch als Werkzeug. Ja, also es ist eine dienende Komponente, nennen wir es mal.
Mhm.
Und sie hat natürlich immer das Ziel der Perfektion.
Ja.
Und das ist auch gut so, ja, sonst würde das Ganze gar keinen Sinn machen. Aber ich glaube, Architektur kann keine Interpolation von irgendwelchen Messwerten sein.
Mhm.
Und ich glaube, für mich und für Studio Crosscale, die anderen, wo da auch mitarbeiten und mitwirken, die handgemachte Architektur immer auch so ein emotionaler und sozialer Wert, der sich irgendwie so einpendelt zwischen, ja, ich sage jetzt mal so hingepfuschtes Erledigen bis zu schweißvergießender bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, so in die Richtung. Und das diese ganzen Komponenten kann, glaube ich, Artificial Intelligence nicht, jetzt noch nicht, und ich glaube auch in Zukunft nicht. Also es ist ich glaube, die kognitive Ebene des Artificial Intelligence, das kann geleistet werden, aber so diese sozialen, emotionalen Ebenen, die können, wenn überhaupt, in Algorithmen interpoliert werden.
Ja, wenn überhaupt, dann wären das ja diese Muster, die man vorgibt.
Ja.
Also was ich für mich kritisch sehe, ist diese enge vorgegebene Verbindung von Mensch und Technik. Also, dass man irgendwie so als eins gesehen wird, aber eigentlich sollten wir uns mehr zur Tierwelt jetzt positionieren irgendwie und so das andere werden von Artificial Intelligence. Also, dass wir uns irgendwie nicht damit reinziehen lassen in diesen Wahnsinnsstrudel, weil da kommen wir ja eh nicht gegen an und wir können ja niemals irgendwie effizienter arbeiten als Artificial Intelligence. Also wir sind ja menschlich und deswegen denken wir ja ganz anders. Und dieses Problem lösen, was vielleicht bei Artificial Intelligence an erster Stelle steht, ist ja bei uns nur ein kleiner Teil vom Leben.
Ja,
und absolut. Deswegen sollte man sich da vielleicht neu positionieren und eher so das Gegenpart zum AI werden vielleicht. Ja. Und AI für sich arbeiten lassen.
Ja, das hat natürlich auch wieder weitreichende Schwierigkeiten.
Ja, was also machen wir dann mit den Arbeitslosen? Also da werden ja sehr viele Arbeitslose auf uns zukommen, aber es wird dann gesagt, dann gibt es neue Jobs. Wirklich? Gibt es so viele neue Jobs auf einmal? Woher denn?
Ja, nee, das ist genau die Frage. Also die Umschichtung von irgendwelchen Prozessen. Ich meine, wir haben das Privileg in unserer Generation, dass wir theoretisch auch sagen können, nee, ich arbeite nur eine halbe Woche oder 80% in der Woche, weil ich möchte noch das und das machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe, die wir ermöglichen müssen als Architekturbüros, dass Leute in ihrer Freizeit auch wieder Ehrenamt ausführen können. Gemeinnützig Dinge tun, ohne jetzt irgendeine Wertschöpfungskette dahinter zu haben. Und dadurch kann natürlich das Artificial Intelligence ein bisschen eine dienende Funktion haben, dass die Arbeitsprozesse, die wir eigentlich tun, effizienter laufen. Aber eben diese soziale, emotionale Ebene, die kann es nicht leisten. Und das machen wir dann in anderen Bereichen unseres Jobs oder eben in der Freizeit.
Und dieses Horrorszenario, also dieses, wir werden alle ersetzt und sind dann überflüssig und werden vielleicht noch von AI versklavt oder so, weil wir einfach zu blöd sind. wie glaubst du, dass das möglich ist? Also, weil dafür bräuchte AI ja einen eigenen Willen. Und dieser Wille, ich weiß nicht, dafür bräuchte ich ja ein Ich, um einen Wille zu haben. Und hat AI ein Ich? Ist das?
Also wenn man so glauben möchte an diesen, ich sage jetzt mal, die ganzen Horrorfilmchen, wo es aus Hollywood und so gibt, ist es ja theoretisch machbar. Also es gibt ja immer diese ganzen Filme aus Hollywood, die haben ja immer so einen Vorgriff auf die Zukunft. Ja, also bei Blade Runner ganz lustig, wie wir da zusammenleben anscheinend. Aber sie haben trotzdem keine Flachbildschirme. Mhm. So, das sind Tendenzen, die sie nicht erkannt haben. Und das ist so immer die Frage, wie können wir diesen Algorithmus so gestalten, dass er funktioniert? Und wie können wir mit diesem Algorithmus arbeiten? Und wer übernimmt welche Aufgabe? Das ist, glaube ich, die spannende Frage. Wenn wir dann alle nur im Liegestuhl sitzen, weil jemand anderes für uns arbeitet, dann fände ich das für meinen Teil ein ziemlich langweiliges Leben. Ja, weil ich habe in meinem Liegestuhl, ich sage jetzt mal, wenn meine Freunde und Familie nebendran auch im Liegestuhl sitzen, den habe ich ja die ganze Zeit nichts zu erzählen. Ich habe nichts erlebt. Das macht ja jemand anders für mich. Ja, und dann habe ich auch keine soziale, emotionale Reibung mit anderen Leuten, weil ich sitze ja nur im Liegestuhl. Mhm. Ja, also ich sage jetzt mal, mit manchen Leuten kann man 24 Stunden mehrere Wochen in Urlaub fahren und mit anderen Leuten kann man es nicht.
Nee.
So, und dadurch ergeben sich wieder andere Gruppenkonstellationen. Ich glaube, es würde die Gesellschaft noch mehr spalten. Also es ist dann nicht nur das arbeitende Artificial Intelligence und das flanierende Volk sozusagen, sondern innerhalb der Schichten wird sich auch nochmal aufspalten. Ich glaube, es wird ziemlich langweilig.
Weiß ich nicht, aber ich hätte so viel andere Sachen zu tun. Aber vielleicht, wenn ich damit auch fertig wäre, dann wäre es vielleicht langweilig, ja. Wie stellst du dir das?
Bitte? Aber genau, das ist der Punkt. Du möchtest das Artificial Intelligence haben, um deine anderen Sachen zu machen.
Ja.
Aber wenn du ein richtig gutes, funktionierendes Artificial Intelligence hast, dann musst du ja die anderen Sachen auch nicht mehr machen.
Nee, das ist dann ja nur das ist dann mein Hobby. Ja. Wie stellst du dir das zukünftige Leben und Arbeiten vor? Haben wir sowas wie, also Homeoffice, ist das ein Thema bei euch? Wird das verstärkt eingesetzt? Auch zukünftig?
Oder? Also wir hatten im ersten Lockdown haben wir das versucht mit Homeoffice bei uns im Studio Crossscale. Wir haben es 2 Wochen geschafft.
Und dann habt ihr euch alle vermisst und wolltet unbedingt wieder zusammen.
Ja, und dann haben wir einen Modus gefunden, wie wir das wieder starten können. Also damals gab es jetzt noch keine Tests, aber wir haben dann Maske getragen, offene Fenster.
Ja.
Es war ja dann auch langsam Frühlingsginger. Und es ist die Frage, was man tut. Also Homeoffice ist nicht die Lösung für alle. Ja, also der Straßenkehrer und die Straßenkehrerin, werden nicht Homeoffice machen. Wir im Architekturbüro, wir hatten gerade eine größere Baustelle in der Kernerstraße, die mit dem Kupferdach. die Bauleitung mache ich nicht im Homeoffice. Das funktioniert nicht. Erschreckend war für mich nur diese angehende Homeoffice-Pflicht. Und auf der Baustelle sind aber 30 Handwerkerinnen, die übereinander gelagert arbeiten, natürlich ohne Maske, weil da ist auch dann warm im Sommer und so weiter. Also da war schon so eine Art Klassentrennung. Und das fand ich irgendwie nicht so gut. Und da habe ich mich eigentlich gewehrt. Also wir haben ziemlich wenig Homeoffice gemacht, muss ich sagen. Aber ich habe natürlich gesagt, das ist jedem freigestellt. Ja, ob es jetzt Aufgaben gibt, die man im Homeoffice machen kann, das haben wir dann auch immer gesammelt. Wenn ich gesagt, okay, an dem Tag sind die zwei im Büro, am nächsten Tag sind die zwei im Büro. Wir haben es so abgewechselt und haben dann immer die Sachen besprochen, die man besprechen muss, weil Grundrisse skizzieren auf Papier funktioniert auf diesen ganzen digitalen Zeichenplattformen, die es da gibt. Es geht, aber es ist nicht optimal. Also ich kann die Story nicht dazu erzählen, sondern ich muss immer dann ein Zoom-Gespräch gleichzeitig machen, um genau zu einem Ergebnis zu kommen, wo alle irgendwie auch mitgehen.
Ja.
Und das ist viel effizienter, eigentlich an einem gemeinsamen Tisch das zu machen und das auszudiskutieren. Also man merkt dann auch so diese Nuancen von Gesichtsausdrücken, Emotionen. Wenn ich was erzähle, das sehe ich ja sofort.
Ja.
Ja, das sehe ich bei Zoom nicht unbedingt, weil ich habe da mein Bildschirm geteilt und sehe gar niemanden mehr.
Ja.
So, nee, und das.
Ja.
Ja.
Was mir in dieser ganzen Quarantänezeit. Ich war halt mal 2 Wochen in Quarantäne und da durfte ich Homeoffice machen.
Ja.
Das hat mir dann aber auch gereicht. Also so zwischendurch mal raus aus dem Büro finde ich, glaube ich, ganz gut, dass man auch so ein bisschen mehr Freiheit über seinen Arbeitsalltag hat und nicht sich direkt an diese 9-to-5-Regel jeden Tag halten muss. Ich glaube, das engt auch irgendwann ein, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist ständig an seinem Arbeitsplatz. Aber was mir aufgefallen ist, die ganzen Reisen, die wurden ja abgesagt zu irgendwelchen Baustellenterminen oder sonst was, Besprechungen. Und jetzt ist es gang und gäbe geworden, dass man mal ganz kurz ein Zoom-Meeting macht. Und aus ganz kurz mal eben ein Zoom-Meeting machen, geht dann wieder der halbe Vormittag, der halbe Nachmittag weg, weil es irgendwie so selbstverständlich geworden ist, ach, dann lass uns doch noch mal ganz kurz darüber reden. Oder darüber reden. Aber eigentlich ist das viel zeitaufwendiger, als wenn man mal einen Tag komplett da gewesen wäre und hätte alle Themen auf einmal besprochen und fertig.
Ja.
Also das ist mir aufgefallen, diese Selbstverständlichkeit, dass jeder jetzt am Platz ist und per Zoom erreichbar sein muss.
Ja, diese ganze Erreichbarkeit ist eigentlich die große Schwierigkeit. Also das haben wir ja auch eigentlich so ein bisschen verpasst. Ja, jeder hat irgendwelche digitalen Medien, irgendwelche Tablets und Bildschirme und Zeugs. Mhm. Also selbst Bauleitung kann ich ja mit dem Tablet heute machen und direkt in BIM und Co. einspeisen. Aber das ist so ein bisschen auch so ein, ja, Hart und Negri haben das damals in dem Buch Multitude beschrieben, so der Wandel von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft. Und ich glaube, das Ganze passiert unterbewusst viel stärker mit den digitalen Medien. Ja, also ich habe überall irgendein Tracking, wo ich jetzt dann war und wie lange ich dort war. Und dann schlägt mir diese Suchplattform noch vor, ob ich das noch bewerten will und so weiter. Und ich muss halt bewusst das ganze Zeugs ausschalten und bin dann aber trotzdem getrackt. Also ich werde ja die ganze Zeit irgendwie kontrolliert.
Ja. So.
Und wenn ich dann auf die Idee komme, mal mein Smartphone einen Tag lang daheim liegen zu lassen, dann kommen dann gleich solche Szenarien wie bei so schlechten Krimiserien, wo man dann gleich irgendwie für Mord oder sowas verdächtigt wird. Ja, also das finde ich ganz komische Tendenzen. Aber ich für meinen Teil kann mich da auch nicht entsagen. Also ich habe auch, klar, Smartphone, Laptop etc. Also ich bin da genau in der Mühle auch drin. Und ich versuche halt nur, wenn ich mich irgendwo auf was konzentrieren muss, dann schalte ich das alles ab. Und das funktioniert meistens gut, wenn jetzt nicht irgendwie was schief läuft auf den Baustellen oder in irgendwelchen Prozessen und man dringend erreichbar sein muss. Glaube ich, ist das die letzte Freiheit, die wir uns noch zurückholen können.
Wir hatten es vorher ja schon mal angesprochen, unsere ökologischen Aspekte, die wir hier vernachlässigen. Wenn wir noch mal ganz kurz Thema Klimakrise, die ja wahnsinnig schnell auf uns zusteuert, und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas gemacht wird, wachsende Weltbevölkerung, was machen wir? Wie reagieren wir darauf? Sollten wir uns nicht irgendwie vorbereiten, dass hier Millionen an Menschen ankommen, die wir vielleicht aufnehmen?
Ich kenne jetzt nicht die aktuellen statistischen Daten dazu, aber ich würde sagen, die Verstädterung und die Landflucht, das waren schon immer parallele Tendenzen. Also man merkt es jetzt hier in der Region Stuttgart, seit der Pandemie oder auch davor schon, waren die Mieten so hoch, dass viele Leute wieder rausziehen aus der Stadt. Und das merkt man ganz deutlich daran, dass in der Region ein Häuschen eben fast den gleichen Kaufpreis hat wie jetzt in der Innenstadt. Mhm. Eine ähnlich große Mietfläche, also Wohnfläche. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also es geht eher darum, Möglichkeiten zu schaffen für Leute, die in einer bestimmten Lebenssituation sind. Mhm. Und da gab es, glaube ich, sehr viele Versäumnisse in der jüngsten Vergangenheit, also was die sozialen Infrastrukturen auch angeht. Ja, zum Beispiel, wir wohnen in einem Vorort in Stuttgart. Wir würden gerne unsere Tochter hier zum Kindergarten bringen. Wir haben uns zigtausendmal beworben gefühlt für einen Kindergartenplatz. Wir haben aber einen nur in der Innenstadt bekommen. Das heißt, wir müssten theoretisch in die Innenstadt fahren, unsere Tochter dort abgeben, dann wieder rausfahren, wenn mein Arbeitsplatz ist jetzt auch in der Innenstadt, von daher passt es ganz gut. Aber ich hätte, was den Kindergartenplatz angeht, gar keine andere Möglichkeit. Und das schafft natürlich sehr viel Mobilität und sehr viele Reibungen, weil es gibt ja auch Leute, die eigentlich pünktlich zur Arbeit kommen wollen, gemütlich dahin fahren, und ich bin jetzt ein Teil davon und stehe denen im Weg.
Ja.
Und das schafft Reibungen, weil es nicht irgendwie gut organisiert ist. Was der Grad der Verstädterung angeht, ist das, glaube ich, so dieser Hauptaspekt, dass die Stadt als Marktplatz und die Stadt für Arbeit und Kultur eigentlich noch mehrere Alltagsschichten dazu bekommen hat und mehrere Generationen auch. Ja, also es gab tendenziell früher, dass die Menschen, die in dem richtigen, effizienten, arbeitsfähigen Alter waren, die sind in die Städte gegangen, um dort in der Fabrik ihr Geld zu verdienen für die Familie auf dem Land. Heute ist es ja tendenziell anders. Also ich gehe in die Stadt, um was zu erleben, um einzukaufen, schlechtestenfalls, Kultur zu erleben etc. Ja, also die Mobilität ist eine andere, aber es gibt trotzdem noch genügend Leute, die in die Stadt gehen, um dort zu arbeiten. Andersrum gibt es in der Region Stuttgart viele Konzerne, die eigentlich ihren Sitz außerhalb von Stuttgart haben, also sogar außerhalb von der Region. Aber die Leute verdienen dort so viel Geld, dass sie sich eine Wohnung in der Stadt leisten können, weil das ist ja hipper, in der Stadt zu wohnen, neben der Staatsoper. Ja. Und dann gibt's Verkehrsströme, die genau in die andere Richtung gehen. Mhm. Ja, und das führt für mich so zu Aushandlungsprozessen. Und da sind wir gerade erst am Anfang von diesen Aushandlungsprozessen. Wenn wir jetzt von wachsender Weltbevölkerung und so sprechen, Leute, die dazukommen, dann sind das Dinge, die wir jetzt eigentlich dringend ausdiskutieren sollten.
Ja. Also, weil diese Horrorszenarien mit AI, darüber kann man Filme machen, wie auch immer. Aber ich glaube, wenn es dazu jemals käme, dann ist das sehr weit entfernt. Und bis dahin ist vielleicht unser Planet einfach schon tot, weil wir ihn hinuntergewirtschaftet haben. Ja. Deswegen sollte man sich dringend eher den ökologischen Punkten zuwenden. Letzte Frage. Was ist Architektur für dich?
Ich kann es eigentlich auf ein Wort reduzieren. Es ist für mich Leidenschaft. Oh. Weil, ja, also irgendwo und irgendwas zu tun, um Geld zu verdienen, damit ich meinen Lebensstandard halten kann, also zumindest die Basics, dass ich die habe, dazu brauche ich eigentlich nicht viel. Ja, da kann ich auch, sage ich mal, aufs Postamt gehen und die Briefe stempeln, sag ich mal. Hat aber jetzt auch schon Artificial Intelligence übernommen. Also sozusagen dieses Basic an Lebensunterhalt, je nachdem, wo man natürlich wohnt. Innenstadt, Mietlage ist natürlich wieder anders. Das muss natürlich sich ausbalancieren. Aber für mich ist Architektur und auch Stadt machen eigentlich eine Leidenschaft, weil ich das als Zukunftsaufgabe für uns sehe. In dem Sinne, wenn wir über Ökologie und soziale, emotionale Themen sprechen, ist das Umfeld, der Kontext, in dem sich alles bewegt. Und wir haben mit dieser Steigerung an Weltbevölkerung, an den Zuzügen, die wir haben, haben wir immer so Bilder vor dem Kopf, dass jeder irgendwie so ein Einfamilienhaus haben möchte. Das ist eher so eine westliche Kultur. Und ich glaube, das müssen wir versuchen zu verhindern. Ja, also es gab da in Hongkong gab es diese Kowloon Walled City. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das waren ganz kleine Einheiten übereinander gebaut. War eigentlich so ein Moloch.
Ja. Ja, so ein richtiger Moloch, wirklich.
Genau, aber die Leute, die dort waren, da gab es sicher einen großen Teil davon, die dort leben mussten, weil sie sich nichts anderes leisten konnten. Aber es gab auch sehr viele, die dort leben wollten, die dort ihr eigenes Geschäft aufgemacht haben, ihren eigenen Lebensstandard sozusagen geschaffen haben, ihr Lebensumfeld. Und da müssten wir, glaube ich, aufpassen, ich sage jetzt mal, in der westlichen Kultur ist dieser Bevölkerungszuwachs nicht so groß. Aber wir sollten dann eigentlich dazu tendieren, nicht der neuen Weltbevölkerung sozusagen unsere Standards aufzuzwängen. Also denen zu erzählen, dass ein Einfamilienhaus die Lösung ist. Das ist das Endziel. Schönes Auto, Einfamilienhaus und Bäumchen pflanzen. Dann hast du es geschafft. So, ja. Das ist, glaube ich, ein falsches Bild. Und das erfordert aber einmal dieses Wissen über Architektur und Stadt, das wir gemeinsam uns bilden müssen, eine gemeinsame Idealvorstellung, die auch kommunizieren mit anderen. Und dazu brauchst hauptsächlich diese Leidenschaft.
Ja, sehr schöne Antwort. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen herzlichen Dank auch. War sehr spannend, auch die Fragen sich zu überlegen, was kann man darauf an, was ist seine eigene Haltung, wie kann man das voranbringen. Also es ist auch immer so eine, ja, ich schätze, sowas zu machen, weil das auch eine eigene weitere Entwicklung ist.
Ja, man holt sich aus diesem Alltag so ein bisschen raus und überlegt sich einfach mal, worauf steuern wir hier eigentlich hinaus. Und das finde ich auch ganz interessant. Und ich bin froh, dass es so Studios wie euch gibt, die mir die Möglichkeit geben, diese Kommunikationsebene hier zu betreiben. Vielen Dank. Nee,
auch super gute Plattform, auch sehr, sehr gute Interviewpartner und Interviewpartnerinnen, die du hast.
Ach, vielen Dank.
Also ich höre immer wieder rein. Also es sind hauptsächlich junge Positionen.
Ja.
Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, wir müssen als junge Architektinnen und Architekten auch dafür kämpfen, dass wir sozusagen dort reinkommen in die Prozesse. Ich sage jetzt nur mal so Wettbewerbsprozesse, wo ich irgendwelche Referenzen nachweisen muss, die ich nie im Leben haben kann. Und dadurch entstehen keine neuen Ideen.
Ja.
Wenn man nicht mal bei Wettbewerben mehr mitmachen darf.
Und, ja, also ich darf zum Beispiel nicht bei Wettbewerben mitmachen, weil ich weder in der Kammer bin, noch so und so viele Angestellte habe. Deswegen bin ich schon aussortiert. Oder ich kann bei einem offenen Wettbewerb mitmachen, wo dann so 500.000 Leute mitmachen für 500 Euro.
Genau. Ja. Ja. Und das kann nicht die Lösung sein. Und das, um die Leidenschaft sozusagen aufrechtzuerhalten, bei diesen sehr, sehr vielen Architekturstudentinnen, die es gibt, und Architekturstudenten, da brauchst du eigentlich auch dieses Sprachrohr, das du ja eigentlich bildest mit dieser Interviewplattform. Ja, also dass wir auch Gehör finden. Ja, und das finde ich ziemlich gut.
Vielen Dank für das schöne Interview. Ich wünsche dir einen schönen sonnigen Tag.
Danke ebenso.
Und wir können das ja zu gegebener Zeit wiederholen.
Sehr gerne. Ich glaube, das ist super. Also was denken wir im Büro über diese Fragen in 10 Jahren?
Ja, genau.
Ich glaube, das ist super spannend.
Ja.
Und dann auch wieder in Relation zu setzen zu der nächsten Generation an Architektinnen. Ja. Ich glaube, das kann spannend sein.
Das war es leider schon wieder für diese Woche mit What's Next Rethinking Architecture. Ich fand, das war ein ganz tolles, inspirierendes Interview. Vielen Dank nochmal an Sascha für die tollen Antworten und die Gedanken, die er sich gemacht hat. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wie immer würde ich mich sehr über Kritik oder Anregungen, Kommentare freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei What's Next. Ciao, ciao.